hinter den Linden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Hartmann von der Tann.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen unter den Linden. Arbeitslosengeld 1, das war gestern. Jetzt geht es um den Mindestlohn. Müntefering war gestern. Jetzt kommen Scholz und Steinmeier. Was geblieben ist, der lautstarke öffentliche Zank zwischen den Partnern der Großen Koalition. Und dahinter muss ja irgendwas stehen. Was dahinter steht, das wollen wir heute bereden. Unsere Gäste, bei denen ich mich fürs Kommen bedanke, sind zum einen Ronald Pofalla, Generalsekretär der CDU, und Ludwig Stiegler, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Außerdem kommen, wie immer bei Unter den Linden, natürlich auch unsere Zuschauer zu Wort. Neuerdings, Sie wissen es sogar im Bilde, und das geht so.
Jetzt im Netz. Stellen Sie Ihre Frage an unsere Gäste. Was Ihnen stets auf der Seele brannte, was Sie schon immer von Politikern wissen wollten. Bei Phoenix werden Sie es los und bekommen eine Antwort. Laden Sie Ihre Videofrage bei meinefrage.phoenix.de hoch. Egal, ob sie per Digicam oder Handy aufgenommen wurde. Bei Unter den Linden müssen die Politiker auf ihre Fragen antworten.
Hoffentlich müssen sie nicht nur, sondern hoffentlich wollen sie auch. Ich wiederhole nochmal, im Internet unter www.unterdenlinden@phoenix.de oder www.meinefrage.phoenix.de. Und wie immer haben wir im Internet auch wieder eine Frage an unsere Zuschauer gestellt. Sie lautet: Brauchen wir einen flächendeckenden Mindestlohn? Das ist eine nicht repräsentative Frage. Natürlich, unsere Zuschauer, unsere Leser im Internet haben folgendermaßen geantwortet: 33% meinen, ja, wir brauchen einen. 67% meinen, nein, wir brauchen keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und zu den 67% würden auch Sie gehören, Herr Pofalla, vermutlich.
Dazu gehöre auch ich, dazu gehört auch die Union. Wir sind der Überzeugung, dass ein einheitlicher, flächendeckender Mindestlohn, insbesondere für Geringqualifizierte, wenn der Lohn zu hoch ist, die Chance nicht mehr ermöglicht, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und wenn er zu gering ist, hat er keine Wirkung. Wir glauben, Lohnfindung ist klassische Aufgabe der Tarifvertragsparteien, und da hat die Politik sich rauszuhalten.
Herr Stiegler, auf der anderen Seite, wenn die SPD könnte, wie sie wollte, würde sie einen solchen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführen. Haben Sie denn Hoffnung, in dieser Koalition sowas überhaupt noch zu realisieren? Oder wollen Sie das lieber in kleinen Portionen wie jetzt bei der Post?
Also wir werden mit der CDU sicher keinen flächendeckenden Mindestlohn bekommen. Da hat sich die CDU festgelegt. Aber wir werden schrittweise über Tariflöhne, die für allgemeinverbindlich erklärt werden, in Richtung gesetzlicher Mindestlohn kommen, wobei die tariflichen Mindestlöhne, die bisher für allgemeinverbindlich erklärt wurden, ja deutlich über den Löhnen liegen, die bisher als gesetzlicher Mindestlohn zur Diskussion stehen. Zu Ihrer Umfrage muss ich sagen, die wirklichen Umfragen, die repräsentativen Umfragen, sagen genau das Gegenteil. Aber
kommt es nicht immer darauf an, wer sie macht?
Ja gut, die machen die Institute, die machen sie repräsentativ. Ja. Sie machen sie jetzt in die andere Seite. Wir haben in ganz Europa Mindestlöhne, ohne dass die Welt untergeht, ja, und sogar in Amerika. Und ich sage Ihnen, sie werden auch in Deutschland kommen. Ob die CDU jetzt sich dagegen stemmt noch oder ob sie nicht, sie werden kommen.
Alles nochmal diskutieren. Wir reden jetzt zunächst mal über den aktuellen, ich sage das mal umgangssprachlich, Zoff. Da geht es um die Post. Ende August gab es einen Koalitionsausschuss, in dem Folgendes beschlossen wurde. Erstens, das Postmonopol für die Brieftransportierung, für den Brieftransport entfällt. Dem stimmt die SPD zu, unter der Bedingung, dass die CDU zustimmt einem Mindestlohn für Briefträger. Das war der Deal. Und dann gab es am vergangenen Montag einen neuen Koalitionsausschuss, wo die SPD voller Vertrauen reinging, so zumindest haben wir gehört, und dort erfahren musste, nein, es wird einen solchen Mindestlohn mindestens in der Form, wie gefordert, nicht geben. Wie kam es zu diesem Wechsel in der Position der Union?
Ja, weil die Darstellung, die Sie gegeben haben, für den ersten Koalitionsausschuss schon falsch ist. Rot-Grün hat die Aufhebung des Postmonopols zum 31.12. bzw. 1.1. des kommenden Jahres beschlossen. Also insofern musste diese Koalition an der Stelle übrigens gar nicht handeln, weil Rot-Grün das Postmonopol aufgehoben haben. Und jetzt gab es Bedenken gegen diese Aufhebung. Und in diesem Zusammenhang...
Also war es doch richtig.
Nein, sie haben es nicht richtig wiedergegeben. Da bestehe ich schon drauf. Weil nochmal, die Frage des Postmonopols war durch Rot-Grün beschlossen. Und hier musste diese Koalition gar nicht reden. Und sie muss doch gar nicht entscheiden.
Zumal sie musste über eine Verlängerung entscheiden.
Nein, darf ich mal sagen, gar keine Verlängerung.
Das Postmonopol, die ja bei uns beantragt war. Ja,
ja, einverstanden, aber ja. Da ist doch in der Koalition es so, wenn es ein Gesetz gibt, das eine Regelung vorsieht, muss derjenige, der die Änderung will, den anderen Partner überzeugen. Sie haben uns nie überzeugt und wir wollten das auch nie, dass es jetzt zu einer Verlängerung des Postmonopols kommt. Was vereinbart war, das können Sie unter anderem ja auch den Beschlüssen von Meseberg, der Bundesregierung, entnehmen, dann, wenn man einen Postlohn macht, muss dieser Tarifvertrag, der für allgemeinverbindlich erklärt wird, von der Hälfte der Beschäftigten im Arbeitsmarkt umfasst sein. So, und der vorgelegte Tarifvertrag enthält eine Regelung, dass auch diejenigen vom Tarifvertrag erfasst sein sollen, die gelegentlich Briefdienstleistungen erbringen. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, ist dieses 50%-Quorum nicht erfüllt. Und jetzt waren wir bereit, zur Erfüllung dieses Quorums zu sagen, dieser Tarifvertrag gilt für Unternehmen oder für Beschäftigte, die überwiegend im Postdienstleistungsbereich tätig sind, so wie es übrigens Mitte der 90er Jahre im Baubereich auch geregelt worden ist, da zur Abgrenzung von Bauhaupt- und Baunebengewerbe. So. Und dazu ist die SPD jetzt nicht bereit. Das ist ja gutes Recht, aber dann sollte sie uns jetzt nicht vorwerfen, dass es an uns gescheitert ist, sondern der Sachverhalt ist der, die 50% waren vereinbart und wir bestehen darauf, dass diese 50% auch eingehalten werden.
Ja, wenn das alles so einfach ist, wie kam es dann zu dem bösen Wort vom Wortbruch der Kanzlerin? Das ist ja mehrfach zu hören gewesen.
Eine falsche Sicht der Dinge dargestellt hat. Die 50% sind locker erfüllt. Da haben nur die Verleger irgendwas aufgebaut, wo sie ihre ganzen Sondertruppen hier plötzlich als Briefträger deklariert haben und haben die Branche aufgeblasen, was aber der Tarifvertrag gar nicht vorsieht.
Sie unterstellen der Union oder der Kanzlerin, dass sie auf Druck der Verleger.
In der Tat, das unterstelle ich und das spüren wir an alter Stelle. Nicht nur der Verleger, sondern es gibt auch diesen neuen Arbeitgeberverband. Es gibt erheblichen Druck aus der Wirtschaft. Wir haben eine Situation. Es sind nach der Postliberalisierung viele Unternehmen entstanden, die hundsmiserabel bezahlen, die den Wettbewerb, die in den Markt gegangen sind, eben mit niedrigen Preisen und mit niedrigen Löhnen. Das ist schon ein Verstoß gegen das Postgesetz. Wir haben eine Situation, dass die Post
Sozialklausel, die ja zum Teil als Subunternehmer beschäftigt.
Auch das ist passiert, in der Tat. Aber das ist ja jetzt mit dem Tarifvertrag zu Ende, der abgeschlossen worden ist. Aber wir haben die Situation, dass das Postgesetz eigentlich einen Mindestlohn vorschreibt, ich sag mal zwischen 10 und 11 Euro. Ja. Der ist bisher nicht eingehalten. Die Bundesnetzagentur schläft, der Bundeswirtschaftsminister lässt sie schlafen und niemand unternimmt etwas dagegen.
Ist der Bundeswirtschaftsminister nicht in einer Partei?
Der ist in einer Partei, aber da muss ich sagen, auch der, den wir gestellt haben, hat hier sich nicht durch besondere Aktivitäten hervorgetan. Deswegen sage ich jetzt ganz bewusst, der Bundeswirtschaftsminister, meine damit auch die ganzen Beamtenapparat, die haben das Postgesetz nicht umgesetzt. Und das ist unser eigentlicher Zorn. Wir hatten ja damals der Union aufgezwungen, die Postsozialklauseln. Da hatten wir im Vermittlungsausschuss noch die Mehrheit. Und jetzt kämpfen wir darüber, dass dieser Mindestlohn hergestellt wird. Und jetzt gibt es eben zwei Wege, die wir gehen. Einmal die Postsozialklausel, da wird man sich eine Reihe von Aktivitäten überlegen müssen. Und das andere ist der Tarifvertrag, der übrigens in einer Protokollnotiz auf die Bedenken der Union hin so modifiziert worden ist, dass nur 20% hier Nebentätigkeit erfasst sind.
Herr Pofalla, es war ja, wenn man den Presseveröffentlichungen, ich bin jetzt sehr vorsichtig, über das Gespräch am Montag trauen kann, davon die Rede, dass die Union sehr wohl einem Mindestlohn zugestimmt hätte, der deutlich tiefer gelegen wäre, also bei etwa 8 Euro. oder ist es eine falsche Information?
Nein, die ist richtig.
Ja, wie kann es denn sein, dass Sie einem solchen Mindestlohn zustimmen können, der ja dann auch diese 50%-Klausel sozusagen aus Ihrer Sicht nicht erfüllen würde? Ist das dann nicht doch ein Zeichen dafür, dass es ein eher formal begründeter Widerstand war?
Nein, aber dafür muss man mal eben ausholen, was hier... ja, leider, ja. Weil der Sachverhalt ist schon einmalig. Hier ist ein Tarifvertrag vorgelegt worden, der im Wesentlichen durch die Deutsche Post AG und einen Arbeitgeberverband ausgehandelt worden ist, der bei der Post selber von den rund, jetzt die Zahl ist gerundet, 150.000 Mitarbeitern, überhaupt nur 4.000 Mitarbeiter erfasst, weil 146.000 Mitarbeiter deutlich mehr verdienen, als der Tarifvertrag vorschreibt. Und deshalb ist dieser Tarifvertrag, der vorgelegt worden ist, letztlich die Fortsetzung des Postmonopols nur auf der Lohnebene. Wenn das Monopol fällt, hat man jetzt versucht, einen möglichsten hohen Lohn festzusetzen, um die anderen Konkurrenten nach oben zu heben. So, das ist schon ein einmaliger Vorgang in der deutschen Tarifgeschichte, wo übrigens in einem Tarifvertrag drinsteht, dass der laufende Tarifvertrag der Post mit Verdi davon nicht tangiert ist. Mir sind keine Tarifverträge im deutschen Recht bekannt, wo ein neuer Tarifvertrag geschlossen wird, der unter dem Vorbehalt der Existenz eines parallel laufenden weitergilt. So, jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Die 50%, ja, aber das muss man wissen, um auf die 8 Euro zu kommen. Wenn jetzt die 50% erfüllt würden, würde ja die Vereinbarung, die wir getroffen haben, in Meseberg erfüllt, soweit in Ordnung. Jetzt sind wir sogar bereit, diesen untersten Lohn, der von den Gewerkschaften und der Post jetzt vorgelegt worden ist, zu akzeptieren, wenn es denn wirklich um den untersten Lohn der Sicherung geht. Alle drei Alternativen, lizenziert oder überwiegend oder 8 Euro, hat die SPD ausgeschlagen. Ich finde, mehr Angebote können wir wirklich nicht unterbreiten.
Die drei Alternativen sind alle vergiftet. Wer sich nur auf die Lizenzierten bezieht, der übersieht einfach, dass die meisten mit Subunternehmen arbeiten. Die würden dann die Lizenz beantragen und im Grunde die eigentliche Arbeit mit Leuten machen, die davon nicht berührt sind. Das ist das eine. Und das andere, 8 Euro liegt weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn, der im deutschen Postgesetz schon steht. Wir haben hier rechtswidrige Zustände in Deutschland. Das ist der eigentliche Skandal und deshalb können wir uns darauf, weiß Gott, nicht einlassen. Und wir haben gesagt, gut, meinetwegen ein Handelsunternehmen, das gelegentlich einen Brief aufnimmt, das kann dann außen vor bleiben. Aber dass der Tarifvertrag natürlich beschlossen worden ist als Mindestlohntarifvertrag und dass ein solcher Tarifvertrag ordentliche Tarifverträge nicht ausschließt, ist ja selbstverständlich. Die Leute, Verdi wäre doch bescheuert, einen guten Posttarifvertrag fallen zu lassen für einen gerade noch erträglichen Mindestlohntarifvertrag. Also das würde ja nicht hinhauen. Nein, die Union muss sich da bewegen. Die wollten damals schon keine Postsozialklausel. Die haben wir durchgekämpft. Und jetzt fordern wir von der Union auch, dass dieses gesetzliche Versprechen eingelöst wird. Und das ist der Weg, da gehen wir entgegen. Ich sage nochmal, der gesetzliche Mindestlohn bei richtiger Anwendung des Postgesetzes ist zwischen 10 und 11 Euro. Ja, und bei 9,69
also werden Euro, wir... Also 8 Euro sind doch bekanntlich unter 10, da also argumentieren Sie auch, aber auch die 9,40 Euro.
Ja, oder die ist schon ein Entgegenkommen.
Die schon nein, sind doch auch ein Entgegenkommen.
Ja, das Argument hebt sich doch auf. Also entweder ist
sich da auf? Das kann ich Ihnen sagen. Die 8 Euro, da argumentieren Sie, das wäre unter den allgemeinen Bestimmungen, die damals gefunden wurden. Ja, aber alle Löhne sind nach dieser Definition, die in dem Tarifvertrag stehen, auch die 9,40 Euro, auch die 9,80 Euro, alle Löhne sind da drunter.
Eben, das ist ja, aber ein großes Entgegenkommen, was
Sache,
wir haben.
Ist die Sache rechtswidrig oder sie ist nicht rechtswidrig?
Ich halte sie nach wie vor für rechtswidrig und habe gesehen,
nicht, muss man sagen.
Weil wir einfach, jetzt sage ich mal, die Behörden zu lange geschlafen haben. Jetzt sind diese hundsmiserablen Zustände eingerissen und jetzt ist sozusagen der Mindestlohn eine Auffangposition.
Die Behörden beim Namen nennen, das ist ihr oberfränkischer...
Die Bundesnetzagentur und das ist das Bundeswirtschaftsministerium.
Unter ihrem oberfränkischen...
Aber es war unter Clement nicht anders als unter Kloß. Deswegen will ich jetzt nicht auf Michael Kloß herlaufen und ich selber muss Ihnen sagen, wenn ich in mich hineinhorche, fühle mich auch schuldig, dass wir erst in dieser Periode angefangen haben, Krach zu schlagen. Wir hätten in der letzten Periode schon Krach schlagen müssen.
Ich würde gerne mal auf die politische Seite der Sache kommen. Wir kommen zu den Mindestlöhnen dann im weiteren Verlauf des Gesprächs zurück. Nochmal Wortbruch, Herr Stiegler. Kurt Beck sagt heute im Spiegel, er wolle versuchen, der Kanzlerin zu vertrauen. Nach dem angeblichen Wortbruch. Ist das die Basis für eine Regierung? Ist diese Regierung nicht völlig auseinanderdividiert?
Also ich war an vielen Besprechungen beteiligt, wo Franz Müntefering jedenfalls dem groben Inhalt nach darüber berichtet hat, was er mit der Kanzlerin besprochen hat. Und das hat jedenfalls bei mir und bei anderen den Eindruck erweckt, als ob die Kanzlerin durchaus bereit wäre, diesen Weg über den Mindestlohn und den Tarifvertrag mitzugehen. Und wir haben den Eindruck, dass eben mit zunehmendem Druck der Arbeitgeberseite, auch mit großer Aufregung innerhalb der Union, der Wirtschaftsflügel ist ja auch auf den Bäumen der Union, dass sie da einfach sich nicht durchsetzen
konnte.
Aber
was Sie der Kanzlerin unterstellen. Sie unterstellen der Kanzlerin, dass sie vor dem Druck der Industrie, ja. Viele reden ja von Springer in diesem Fall, dass sie vor dem Druck der Industrie zurückgewichen ist.
Das ist sagen mein Sie bewusst Eindruck. So. Das sage ich bewusst so. Das ist mein Eindruck, dass hier einfach die Union zu sehr unter dem Druck der ihres eigenen Wirtschaftsflügels und der Wirtschaft steht. Es gab ja auch eine große Konferenz von diesen Niedriglohnunternehmen im Bundeswirtschaftsministerium, wo sie alle ihren Weltuntergang hier vorausgesagt haben.
Sie wissen aber schon, wer da der Vorsitzende ist, des Arbeitgeberverbandes. Das ist ein Parteifreund
schon,
von Ihnen.
Ich habe auch schon gesagt, der hat eigentlich bei uns keinen Platz mehr. Dieser Meinung bin ich ganz entschieden. Wer hier am Brandenburger Tor Menschen demonstrieren lässt, Arbeitnehmer demonstrieren lässt und sagt, 9 Euro sind zu viel, der hat bei uns keinen Platz mehr. Da bin ich wirklich entschieden der Meinung, es wäre schön, wenn wir ihn los hätten.
Aber ein Parteiordnungsverfahren gegen ihn gibt es noch
das
nicht.
Das überlege ich noch. Ja.
Herr Pofalla, Herr Müntefering, der ja aus persönlichen Gründen am vergangenen Montag zurückgetreten ist, war als Vizekanzler ein tragendes Element dieser großen Koalition. Seine Rolle übernimmt jetzt Steinmeier. Was wird sich ändern?
Gar nichts, weil Herr Steinmeier als Außenminister ohnehin bisher mit der Kanzlerin sehr eng zusammengearbeitet hat und jetzt bekommt er zusätzlich noch die Rolle als Vizekanzler und damit ja Koordinator für die SPD-Minister im Kabinett. Ich glaube, dass er das genauso gut weiter fortführen wird wie Franz Müntefering. Ich muss jetzt aber doch noch mal an einer Stelle widersprechen. Es hat keinen Wortbruch gegeben. Und jetzt sage ich auch mal etwas spitz. Wenn Sie mir ein Wort geben würden und ich würde anschließend von Ihnen behaupten, Sie hätten das Wort gebrochen, würde ich mit Ihnen kein Deut mehr zusammenarbeiten. Und deshalb ist dieser Vorwurf schon alleine deshalb falsch, weil die SPD natürlich die Koalition nicht verlässt, sondern sie will nur einen Punkt setzen. Wir haben vereinbart, anders als bei den anderen Tariflöhnen, wo wir es vereinbart haben nach März, ja, den Postmindestlohn dann vorzuziehen, wenn die Voraussetzungen, die in Meseberg im Kabinett schriftlich vereinbart worden sind, erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind bis heute nicht erfüllt und deshalb hat hier keiner das Wort gebrochen und deshalb ist dieser Vorwurf Schmarrn und im Übrigen mit einem so erheblichen Vorwurf müssten Sie im Übrigen auch die Koalition verlassen und die SPD fühlt sich so wohl in dieser großen Koalition, dass sie die Koalition nicht verlassen wird. Insofern können Sie sehen,
dass die Kanzlerin von den Fesseln, die Sie ja angelegt haben, befreien, sodass sie ihr Wort halten kann. Das kann auch sein, dass
die Kanzlerin
das kommt.
Hat ihr Wort gehalten und
die hat ihr Wort in dem Punkt nicht gehalten, sondern nicht halten können.
Sie hätten den Gaul gestiegen, von dem Sie jetzt runter müssen und ich wünsche viel Vergnügen da, wie Sie bei Ihren Wählern.
Bei den erfahrenen weiß, runter geht es schneller.
Aber manchmal bricht man sich gar genick dabei. Das ist also, wenn es schnell geht.
Eine letzte Frage, bevor wir unsere Zuschauer aus dem Internet zu Wort kommen lassen. Kurt Beck bleibt in Mainz. Aus Gründen, die wir alle kennen, weil er sagt, er kann von außen her besser einwirken und er ist auch in Mainz wichtig und er ist gern da. Alles akzeptiert. Hätten Sie sich gewünscht, dass er vielleicht anstelle von Herrn Scholz Arbeitsminister geworden wäre?
Die Frage stellt sich für uns nicht.
Sie
können jetzt fünfmal nachfragen. Die Frage ist eine Frage, die die Sozialdemokraten nun wirklich selber zu entscheiden haben. Ich würde mir verbieten, als Generalsekretär wenn SPD-Kollegen zu Besetzungen auf unserer Seite ihre Meinung vortrügen. Das ist eine eigenständige Entscheidung des Parteivorsitzenden der SPD. Die respektieren wir, die nehmen wir zur Kenntnis. Wir hätten sie umgekehrt auch respektiert. Er hat jetzt diese Entscheidung getroffen und auf der Ebene der Bundesregierung wird jetzt Frank-Walter Steinmeier die Koordination übernehmen und ich glaube, er wird sie gut machen.
Okay. Bis dahin, meine Damen und Herren, jetzt ein paar Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Jürgen Fröhlich aus Frankfurt am Main. Wenn die Große Koalition nicht in der Lage ist, diese Frage des Mindestlohnes zu entscheiden, dann stellt sich natürlich für mich die Frage, wie das in den nächsten 2 Jahren weitergehen soll. Kann die Große Koalition überhaupt noch irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen oder machen wir 2 Jahre lang Wahlkampf?
Guten Tag, mein Name ist Florian Bonin und ich hätte eine Frage an den Herrn Stiegler. Es heißt zwar, Olaf Scholz werde in Sachen Mindestlohn dieselben Ziele verfolgen, wie Herr Müntefering es tat, aber ist die Realisierung nicht zu großen Teilen eine Autoritätsfrage?
Die erste Frage vielleicht an Sie, Herr Pofalla. Wenn die Mindestlöhne bis jetzt nicht durchsetzbar waren, was kann dann die Große Koalition in den nächsten 2 Jahren? Oder müsste eigentlich an Sie beide gehen?
Beide gibt es.
Was kann sie überhaupt noch? Was hat sie überhaupt noch vor in diesen 2 Jahren? Wenn man sieht, über wie viele Dinge sie nur ganz mühevolle Einigungen herbeiführen. Ich sage nur Arbeitslosengeld 1. Wie lange hat das gedauert? Wie schwierig war das? Glauben Sie, dass es überhaupt in diesen 2 Jahren außer Wahlkampf noch irgendwas Substanzielles geben kann?
Aber jetzt will ich mal sagen, am letzten Montag treffen wir im Koalitionsausschuss eine Entscheidung zum Arbeitslosengeld 1, die in der Tat Jahre in Deutschland umstritten war, und am Freitag beschließen wir sie im Deutschen Bundestag. Also diese Koalition beweist doch, dass zwischen den Vereinbarungen, die wir treffen, und der Umsetzung durchaus sehr kurze Zeiträume liegen. Wir haben andere Fragen.
Kurze.
Gesundheitsreform. Ich finde zwischen Montag und Freitag im Deutschen Bundestag 2 Dinge, die am Montag vereinbart worden sind, ALG 1 und die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages von 4,2 auf 3,3, was faktisch nochmal eine Entlastung der Arbeitnehmer und der Unternehmen von etwa 7 Milliarden Euro bedeutet, finde ich in einer Woche durchaus beachtliche Entscheidung.
Wenn man das so rechnet wie Sie, aber das ist, sagen wir, sehr originell gerechnet.
Aber wir müssen natürlich sehen, wir sind jetzt in einer Phase, wo viele Fragen praktisch nicht durch einen Koalitionsvertrag vorgeklärt sind, sondern wo beide Parteien auf ihren Urpositionen stehen. Und das ist eine anstrengende Geschichte, aber wir kommen weiter. Schauen Sie, wir haben das BAföG beschlossen, wir machen jetzt die Frage mit der Kleinstkinderbetreuung, geht voran und wir werden auch bei den Mindestlöhnen vorankommen. Wir machen das Arbeitnehmerentsendegesetz neu, wir machen das Gesetz über die Mindestarbeitsbedingungen neu. Also es ist, weil jetzt ein Punkt jetzt umstritten ist, der ist nicht der Nabel der Welt, ist ein wichtiger Punkt, ein ärgerlicher Punkt, aber wir haben 1000 Punkte, wo wir da vorankommen. Also man muss jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, nur weil ein Punkt momentan hakt. Sie werden sehen, auch dieser Punkt wird noch einer Lösung zugeführt werden, weil wir uns eben... Ja, okay, aber das deutsche Volk hat nun mal denen 34% und 33% gegeben. Wenn wir uns nicht verständigen, geht gar nichts. Also müssen wir halt den Willen des Volkes gehorchend unter der... Und ja, die Koalition ist nicht immer eine Lust, sondern überwiegend eine Last. Aber okay, so ist die Welt. Wir sind dem gesamten Land verantwortlich und wir kämpfen uns halt immer wieder durch. Und jetzt sind die Herbststürme und Sie wissen, die Herbststürme müssen das Laub runterfegen, damit für das Frühjahr neue Knospen wachsen
können. Was für ein poetisches Bild.
Ja.
Die andere Frage war, wird Scholz durchsetzen können, was selbst Müntefering mit seiner ganzen Autorität als sozusagen Mitarchitekt dieser Großen Koalition nicht hat durchsetzen können?
Es wird nicht der Bundesarbeitsminister allein das machen, sondern das werden die 3 Parteivorsitzenden, der Koalitionsausschuss und wir alle miteinander machen müssen. Und es ist ja nicht so, dass Herr Pofalla in seinen Reihen niemand hätte, der mit uns sympathisieren würde. Da gibt es ja auch welche. Also wird auch die Union gesprächsbereit sein. Und ich denke, sobald die Union sagt, wir respektieren den Tarifvertrag, können wir uns wieder zusammensetzen und weiter reden, um einfach schauen, wie wir das hinkriegen. Auch wir wollten nicht sozusagen jeden Kurierdienst oder Gott weiß, jede Handelsfiliale oder sowas erfassen. Aber wenn wir alle das hohe Lied der Tarifautonomie singen und die Union sagt, jawohl, wir verhandeln auf der Grundlage des Tarifvertrages, dann werden wir uns wieder finden. Also das ist halt jetzt ein Unfall, aber wir ziehen das schon wieder aus dem Straßengraben raus.
Richtig, dann habe ich noch eine Frage aus dem Internet, die mir vorgelegt wurde. Warum haben Sie und die SPD so viel Angst vor der Linkspartei, schreibt unser Zuschauer. Arbeiten Sie mit denen zusammen, damit die strukturell linke Mehrheit in Deutschland endlich zum Tragen kommt? Das ist eine Aufforderung zum Koalitionswechsel.
Fehlwahrnehmungen. Ich habe noch nie Angst vor denen gehabt und die SPD als solche hat auch keine Angst. Das wird oft die Linkspartei sagt, wenn wir irgendwas Soziales beschließen, sagt die Linkspartei, nur weil es uns gibt und wir die Sozis treiben, sind wir so stark. Aber schauen Sie, allein das Thema Arbeitslosengeld 1, was ja jetzt so diskutiert wird. Ich hatte es schon 2005, da war der Oskar Lafontaine noch in der Hängematte gelegen, hatte ich es schon durch Rot-Grün durch den Bundestag gebracht. Es ist dann nur eben im Vermittlungsausschuss gescheitert, weil die Union es damals jedenfalls so nicht wollte. Also wir brauchen deren Spuren nicht. Wir können selber gehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mit denen auch nichts im Sinn. Wer erstens alle, die für die Spaltung der Arbeiterbewegung verantwortlich sind, wir wissen, was die in Europa und in Deutschland bedeutet hat, sind für mich schon wirklich des Übels und noch, um nicht zu sagen, des Teufels. Das ist also das eine. Und das zweite, also wir diejenigen, die schon, die meisten von denen stammen aus der ehemaligen DDR und die haben schon mal einen Staat
regiert. Also die brauchen wir nicht.
Es gibt ein paar andere. Also ich habe mit denen nichts im Sinn.
Der Herr Stiegler hat mit denen nichts im Sinn. Und trotzdem sagen Sie an diesem Wochenende mehrfach, Herr Pofalla, dass Sie davon ausgehen, dass die SPD versucht, eine rot-rot-grüne Regierung zusammenzukriegen bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Wie kommen Sie dazu?
Ja, wir sind doch hier in einer Stadt, wo rot-rot miteinander regiert.
Aber die SPD sagt...
Na, die SPD sagt etwas, was auch bemerkenswert ist, im Bund nicht und in den alten Bundesländern nicht. Ganz interessant, der Vorgang. Weil sozusagen
die Menschen in neuen Ländern nicht
austauschen. Ihr habt halt wie immer keine Linie. So, und das werden wir nicht durchgehen lassen. In Berlin haben Sie eine rot-rote Regierung. Sie schließen sie für die neuen Bundesländer nicht aus. Es ist doch vorhersehbar, dass auch in den alten Bundesländern dann, wenn entsprechende Wahlergebnisse da wären, die SPD einen solchen Weg gehen würde. Ich traue Herrn Stiegler persönlich und deshalb glaube ich, dass er diese Position vertritt. Aber wenn ich mir in der Bundes-SPD Frau Nahles und Herrn Wowereit und andere ansehe, dann muss ich mal einfach sagen, da habe ich kein Zuvertrauen. Die würden dann, wenn die Gelegenheit sich bietet, auch in Deutschland eine solche Regierung eintreten.
Aber Sie sagen und doch Sie alle, würden, Sie würden es 2009 mit Sicherheit nicht machen.
Nee, wie kommen Sie? Darf ich mal sagen, Herr Wobereit ist da wesentlich differenzierter und Frau Nahles auch. Also alle sagen das nicht, viele sagen es, aber dieses ganze Wirrwarr, also einige sagen es auch für 2009, andere sagen es nicht für 2009, wieder andere sagen im Bund nicht, aber in den neuen Bundesländern wohl. Dieses Wirrwarr wird die SPD bis zur Wahl mitschleppen und sie wird sich klar bekennen müssen, was sie im Jahre 2009 will. Und für mich ist vorhersehbar, dass, wenn es die Gelegenheit gibt, Teile der SPD diese Gelegenheit nutzen werden.
Schauen Sie, und jetzt Halloween. Lassen Sie mich schnell was fragen.
Ja.
Der Herr Thierse, der wird ja in diesen Tagen gern zitiert, der hat auch dazu was gesagt, nämlich nicht 2009, aber dann schon. Wenn nämlich die Linke sich der SPD immer weiter annähert, muss man nicht eigentlich sagen, dass die SPD sich immer weiter der Linken annähert?
Es gibt welche, wir haben ja historisch das Beispiel, es gab einmal eine MSPD, eine USPD, die haben sich irgendwann wieder vereinbart. Und es ist erkennbar, auch die Strategie von Oskar Lafontaine, sozusagen irgendwann einmal die beiden Parteien wieder zusammenzuführen. Aber das, so wie die Linke sich jetzt darstellt, ist es, also schauen Sie Außenpolitik oder Ähnliches an, es ist indiskutabel. Aber Herr Pofalla braucht das als Halloween-Ersatz. Die müssen immer, jetzt kommt er wieder zum Beispiel mit dem
geschnitzter Kürbis.
Ich habe mich geärgert.
Also bei 25% SPD habe ich das gar nicht nötig.
Ich kenne Herrn Pofalla lange genug, um zu wissen, dass er auch differenzierter argumentationfähig ist. Aber er verwendet jetzt zum Beispiel, dass wir wieder zum demokratischen Sozialismus gehen.
Lieber Herr Stiegler, meine Frage war,
ja,
meine Frage war, der Herr, ja, ja schon, aber es wäre schön, wenn Sie zur
das
Sache
reden. Das tue ich ja, ich komme schon zur Sache.
Der Herr Thierse hat diese Äußerung gemacht, die hätte ich gerne von Ihnen kommentiert. Und ich würde gerne wissen, hat sich denn die SPD nun zur Linken bewegt, wie Herr Thierse das sagt, die SPD zur Linken bewegt, wie ich gesagt habe, oder die Linke zur SPD, wie Herr Thierse das gesagt hat? Das waren die zwei Fragen, die ich gerne.
Das kann ich schlecht beantworten, weil ich offen gesagt spielen die in meinem Leben herzlich wenig Rolle. Ich muss mich kümmern um meinen Koalitionspartner, aber nicht jeden Schmarrn. Also ich schaue mir da nicht
und
jede,
woher wissen Sie, was Schmarrn ist, wenn Sie es nicht lesen?
Alles, was an Spekulationen über Linkspartei oder Ähnliches ist. Schauen Sie, wir gehen ökonomisch in eine schwierige Phase. Glauben Sie denn mit im Ernst, mit denen die eine Volkswirtschaft für die Deutsche steuern zu können? Glauben Sie das im Ernst? Oder wenn ich das außenpolitisch anschaue, das ist doch so weit weg, auch von der Verantwortungsfähigkeit, dass ich jetzt sage, mein Gott, man kann ja Träume haben, 2014, 15, aber was wird das dann für eine Welt sein? Und wenn Herr Pofalla zum Beispiel jetzt sagt, ich mache mit der SPD einen vernünftigen Mindestlohn, ja, dann sieht man doch, dass die alten Volksparteien sozialen Fortschritt in Deutschland garantieren können, dann braucht es das gar nicht. Er ist ja der eigentliche Förderer, weil der an die Linkspartei sagt, es bedarf uns und die SPD muss mit uns das machen. Aber nein, ich möchte mit meinem Koalitionspartner eine vernünftige Sozialpolitik machen. Das wollen die sich bewegen.
Das wollen sie nicht.
Das ist die schöne runde Welt eines bayerischen von mir geschätzten Bundestagskollegen, aber so ist natürlich die Wirklichkeit nicht. Also ich glaube, dass wir, und da hat der Kollege Stiegler recht, wir werden ohnehin über die Veränderung des Entsendegesetzes und über die Änderung des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes ohnehin im nächsten Jahr über weitere Tarifverträge reden müssen, die für allgemein verbindlich erklärt werden. Beim Postmindestlohn, glaube ich, haben wir die Argumente ausgetauscht. Da werden wir jetzt mal sehen, ob nicht übrigens auch auf der Ebene der Gewerkschaften mit der Post es vielleicht zu Veränderungen kommt. Vielleicht kommen ja auch die Tarifvertragsparteien auf die Idee, uns einen veränderten Tarifvertrag vorzulegen. Warten wir mal einfach ab, was auf der Ebene passiert.
Ja, und während wir abwarten, schauen wir noch mal, was unsere Zuschauer uns fragen.
Hallo, mein Name ist Oliver Sauer aus Berlin. Am Baugewerbe kann man ja sehen, dass das mit den Mindestlöhnen nicht unbedingt gut funktioniert. Da gibt es ja massive Verstöße. Und meine Frage wäre, wenn man den Mindestlohn einführt in anderen Bereichen mit stärkeren Kontrollen, werden dann die heimischen Betriebe nicht massenhaft abwandern?
Carsten Juncker aus Berlin. Herr Pofalla, welchen Mindestlohn schlagen Sie für Bundestagsabgeordnete vor?
Ja, Herr Stiegler, die erste Frage, denke ich, geht an Sie. Wenn man Mindestlöhne einführt, werden dann Betriebe nicht abwandern. Das sagen ja auch die Mehrzahl der Arbeitgeber. Es gibt auch andere, aber die Mehrzahl.
Jetzt haben wir zum 1. Juli den Mindestlohn für Gebäudereiniger eingeführt. Wer ist abgewandert? Niemand. Wir werden den Flughafen, der geputzt werden muss, nicht wegbringen können. Wir haben im Elektrohandwerk es eingeführt, die Leistungen werden hier vor Ort gebracht. Das sind Drohpotenziale. Die Firmen, die mit Abwanderung echt drohen können, die sind weit darüber hinaus. Das wäre meinetwegen BMW oder die großen Autofirmen, aber die haben viermal Mindestlohn für ihre Stammbelegschaften und sie gehen jetzt sogar dazu über, wie Audi, dass sie für Leiharbeitnehmer auch ordentliche Tarifverträge machen. Ich denke, das ist das übliche Druckpotenzial.
Die Briefträger können eigentlich nicht abwandern, die müssen einwandern.
Die müssen auch, die können die Briefe nicht in Polen zustellen, sondern die müssen sie hier zustellen. Und die an der Grenze können ihre Haare, das habe ich in meinem Wahlkreis, die können nach Tschechien fahren. Gut, ein paar werden das machen, aber die werden nicht von Nürnberg nach Prag fahren, um sich die Haare schneiden zu lassen. Also das sind alles Drohungen. Da kann ich nur sagen, es gibt ernstere Dinge. Wir müssen, wenn sich bestimmte Branchen eingespielt haben, kann man nicht über Nacht die Verhältnisse ändern, weil da muss auch die relativen Preise sich verändern. Wir müssen in Deutschland reden, dass die Lohnspreizung, die so weit auseinandergegangen ist, wieder etwas eingedämmt wird, damit wir da wirklich nicht hier ein immer größeres Prekariat in dem Bereich haben.
Herr Pofalla, eine gänzlich unpolemische Frage an Sie war, Mindestlohn für Bundestagsabgeordnete. Ich habe hier noch eine Frage, die ist formuliert anders. Warum gibt es Mindestlöhne für Politiker, aber nicht für Arbeitnehmer? Das spielt ein bisschen an auf die Diätenerhöhung. Die können wir jetzt nicht diskutieren, denke ich. Aber eine Antwort müssen Sie geben.
Der Abgeordnete, der in seinem Wahlkreis von den Bürgern nicht akzeptiert wird, wird nicht wiedergewählt. der Abgeordnete, der mit seiner Partei im Unreinen steht, geht die Gefahr ein, nicht wieder aufgestellt zu werden. Und derjenige, der nicht regelmäßig seiner Arbeit nachgeht, wird auch von den Parteien nicht wieder aufgestellt. Also insofern finde ich, ist die Schranke an der Stelle übrigens relativ deutlich. Dann wird man eben halt nicht mehr in den Bundestag gewählt.
Dann habe ich noch eine Frage aus dem Internet an Sie, Herr Stiegler. Es gibt super viele Akkordarbeiter, schreibt unser Zuschauer, in Deutschland, die täglich je nach Leistung bezahlt werden. Wer bezahlt denn denen einen Mindestlohn?
Diejenigen, die da im Leistungslohn sind, haben ja meistens Tarifverträge, wo die Grundvergütung und dann die zusätzliche Vergütung festgelegt ist. Das ist eine Sache der jeweiligen Tarifpartner. Da müsste sich mit seiner jeweiligen Gewerkschaft auseinandersetzen. Auch die, die Akkordarbeiten, haben bestimmte Grundvergütungen, die aber weit über dem liegen, was wir als Mindestlohn hier diskutieren.
Nochmal zurück zur Politik. Wir sind jetzt durch die Zuschauerfragen wieder in den Bereich, also in den inhaltlichen Bereich des Mindestlohns geraten. Viele Kommentatoren haben ja geschrieben, diese Regierung habe nicht mehr genügend Gemeinsamkeiten und möglicherweise könnten zum Beispiel bestimmte Wahlergebnisse in den Landtagswahlen zu Anfang dieses Jahres in Hessen und in Niedersachsen dann doch einen Zeitpunkt ergeben, wo die Regierung ein Interesse daran hätte, Neuwahlen herbeizuführen. Es könnte ja im Augenblick eigentlich nur vorstellbar sein, dass das die Union wäre. Ich würde gerne mit Ihnen, weil Sie beide Rechtsgelehrte sind, darüber reden, wie könnte sowas gehen. Weil, nachdem ich mich darum gekümmert habe, denke ich, ist es rechtlich fast ausgeschlossen. Denn einer der Wege könnte doch nur sein, ein konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, Sie müssten zusammen mit den Linken ein konstruktives Misstrauensvotum machen. Das schließen Sie vermutlich aus.
Ich gründe, diese Spekulationen sind alle mehr oder weniger abwegig, weil jeder von uns, der sagt, jetzt lass uns Neuwahlen, auf welchen Gründe auch immer, herbeiführen. Der Bundespräsident hat ja das letzte Mal schon gesagt, das war's dann. Der würde eben in Probleme geraten und am Ende müssten wir vielleicht mit unterschiedlicher prozentualer Zusammensetzung weitermachen und würden dafür abgestraft. Nein, wir sind jetzt die 2 Jahre verurteilt und ich sage immer, wir waren in einem antagonistischen Wettbewerb. Wir sind jetzt in einem kooperativen Wettbewerb und den müssen wir halt aushalten und es wird nächstes Jahr ein Jahr, wo die Generalsekretäre jeden Tag was Heftiges zu erklären haben. Manchmal beneide ich die. Ich bin ja in der Großen Koalition sozusagen an die Leine gelegt. Die Generalsekretäre dürfen sich noch austoben hier an beiden Seiten. Aber letzten Endes wird der Alltag uns fordern und ich sage Ihnen, nächstes Jahr, wenn ich die ökonomische Entwicklung und alles mir anschaue, wird uns die Wirklichkeit sehr schnell einholen.
Herr Pofalla, der andere Weg wäre nochmal so eine, ich sage jetzt mal, gefakte Vertrauensfrage. Da ist doch zu befürchten, dass der Bundespräsident ein zweites Mal nicht machte. Insofern sind auch Sie doch der Ansicht vermutlich, dass Sie diese 2 Jahre vielleicht nicht verurteilt, aber doch aneinander gebunden sind.
Ich habe diese gedanklichen Spielereien immer für Spinnerei gehalten. Unser Grundgesetz ist eindeutig. Diese Koalition wird bis zur Wahl im September vermutlich des Jahres 2009 halten. Die hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ihre Arbeit zu tun. Und wir sollten unsere Zeit nicht verschwenden, mit solchen schwachsinnigen Fragen uns auseinanderzusetzen.
Vielen herzlichen Dank, sehr freundlich. Es war eher eine Rechtsfrage, aber gerne auch schwachsinnig. Kommen wir zurück zu den Sachfragen, Herr Pofalla. Von der Union ist zu hören, dass die Sache mit den Mindestlöhnen nun durchaus doch noch nicht erledigt sei. Man könne ja weiterreden. Auf welcher Basis denn? Wir haben es ja vorhin gesagt, gibt ein paar Parameter, an denen man eventuell drehen könnte. Welche Basis könnte denkbar sein, dann doch zu einer Einigung bei der Post zu kommen? Wir reden nicht über andere Mindestlöhne.
Ja, nochmal, die Tarifvertragsparteien könnten handeln. Der Tarifvertrag kann ja zum Jahresende gekündigt werden, dann könnten sie einen neuen abschließen.
Das werden die doch nicht tun, die werden doch keinen schlechteren abschließen.
Ja, na gut, aber Verdi steht jetzt vor einer beachtlichen Hürde. Wenn wir uns nicht einigen, wird Verdi quasi vor einer Situation gestellt, dass in dem Bereich auch nichts passiert. Also insofern warten wir mal ab, ob Verdi die Nerven hat. Die zweite Möglichkeit ist die, die ich Ihnen aufgezählt habe. Wir bleiben bei dem Angebot, das wir gemacht haben, mit überwiegend oder 8 Euro oder lizenziert. Da kann man mit uns drüber reden. Dann würden ja auch die Voraussetzungen, auf die wir uns vereinbart haben, erfüllt werden. Und jetzt ist die SPD am Zug. Und wenn die SPD dazu nicht bereit ist, dann wird es keinen Postmindestlohn in Deutschland geben.
Ja. Es wird ja immer von Ihnen bei der Argumentation über den Mindestlohn der Kombilohn ins Feld geführt. Und das wird eigentlich immer so antagonistisch diskutiert. Ich wollte zum Schluss dieses Gespräches fragen, gibt es nicht möglicherweise einen Kompromiss, der dahin geht, dass man kombiniert den Kombilohn mit einem Mindestlohn? Ist das nicht denkbar, dass da der Kompromiss liegen könnte?
Nein, das haben wir doch heute schon. Heute haben wir doch viele dieser neuen Briefdienstleister leben davon, dass der Müntefering mehr oder weniger auf Kosten des Steuerzahlers die Leute alimentiert. Das ist doch das Problem dieser Geschäftsmodelle, die uns mit miserabel zahlen und sagt, der himmlische Vater, sprich Staat, ernährt die Leute. So haben wir nicht gewettet. Das gibt es in einigen Bereichen. Da machen wir jetzt den Kinderzuschuss, da machen wir den Erwerbstätigenzuschuss miteinander. Aber Ziel muss doch sein, dass anständig bezahlt wird. Und bei der Post haben wir im Gegensatz zu den anderen Branchen, über die wir uns verständigen müssen, eine Postsozialklausel. Wir haben rechtswidrige Zustände und da wird, ich bin auch dabei, eine Menge sozusagen die juristischen Angriffspunkte zu machen. Man kann ja mal fragen, ob man nicht einen Arbeitnehmer findet, der seinen Postmindestlohn einklagt oder ob ein Wettbewerber sagt, die Lizenz ist nicht mehr in Ordnung, die da gegeben worden ist. Also hier haben wir rechtswidrige Zustände und die müssen aufgelöst werden.
Also kein Kombilohn, sondern wenn höchstens diese Aufstockerlösung, die wir jetzt schon haben.
Wieso sollen die Steuerzahler dafür zahlen, dass die Verleger ein hundsmiserables Geschäftsmodell machen, wo sie mit
ja eventuell billiger mit für die Steuerzahler, wie ja. Wenn ganz viele Menschen aus ihrer Beschäftigung rausfallen und dann Hartz IV kriegen.
Nein, die Briefe müssen ausgeteilt werden und darum werden die beschäftigt werden, auch wenn sie ordentlich bezahlt werden.
Letzte Frage an Sie, Herr Profaller. Die SPD hat angekündigt, dass die Mindestlöhne jetzt Bestandteil aller Wahlkämpfe sein werden, auch dessen, der gerade läuft hier. Und dass möglicherweise in Hessen sogar eine Unterschriftenaktion stattfinden soll. Das Ziel ist klar, dass Ihnen sozusagen das Image der sozialen Kälte verliehen werden soll. Haben Sie davor keine Angst? Das hat schon mal funktioniert in einer Wahl oder in einem Wahlkampf.
Ja, aber es hat eben hier in dem Fall in der Vergangenheit, übrigens in diesem Jahr schon nicht funktioniert. Die SPD hat es in Bremen versucht. Das Ergebnis war, dass die SPD in Bremen ein, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, sehr bescheidenes Wahlergebnis bekommen hat und die Linkspartei mit über 8% in die Bremer Bürgerschaft gekommen ist. Deshalb fürchte ich mich da nicht, weil die Linkspartei, das ist ja das Dilemma der SPD, überholt die SPD immer und die SPD wird sozusagen wie beim Hase- und Igel-Spiel immer derjenige sein, der als Zweiter durchs Ziel geht und deshalb bedient die SPD an dieser Stelle letztlich das Großwerden der Linkspartei, das muss sie mit sich selber ausmachen.
Das war's, meine Damen und Herren. Das war Unter den Linden heute. Am nächsten Montag gibt's wieder Unter den Linden. Und diese Sendung ist am frühen Abend aufgezeichnet worden. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.